Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim, herzlich willkommen zur August-Ausgabe unseres Podcasts. Was haben wir eigentlich alle gemacht, bevor wir Podcasts gehört haben? Wir haben wahrscheinlich Radio gehört und auf den Spuren des Radios haben Anna und ich uns ins Stadtmuseum begeben und haben uns das dort mal genauer angeguckt, denn da gibt es eine ganz spannende Sammlung dazu.
Dazu und zu vielen anderen Dingen, die die Stadtgeschichte betreffen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das Radio mit der Stadtgeschichte Pforzheims zusammenhängt, dann bleibt dran, Veranstaltungstipps haben wir außerdem für euch. Hallo Pforzheim wird dir präsentiert vom Kulturamt Pforzheim.
Hallo Pforzheim. Unsere langjährigen Hörerinnen und Hörer wissen es schon, kennen es schon. Anna und ich gehen gerne mal zwischendurch auf Tour durch die Pforzheimer Galerien und Museen. Insgesamt 7 Stück haben wir davon in der Stadt und es gibt auch für uns immer wieder Neues zu entdecken. Für die Augustfolge sind wir hier im Stadtmuseum in Brötzingen und verabredet mit Miriam Babel, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Kulturamt und ist für 3 dieser Museen zuständig, nämlich das Stadtmuseum, das Archäologische Museum am Kappelhof und die Pforzheim-Galerie. Hallo Miriam.
Hallo, herzlich willkommen im Stadtmuseum.
Ja, danke schön. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Steigen wir doch mal ganz einfach ein. Für alle, die noch nie im Stadtmuseum waren, was gibt's denn hier zu sehen?
Im Stadtmuseum kann man die Stadtgeschichte von Pforzheim entdecken. So ungefähr vom Mittelalter bis in die Neuzeit.
Und wir sind hier in Brötzingen an der Kirchenstraße und das ist ein recht großes Areal, das das Stadtmuseum umfasst. Was gehört denn alles dazu?
Genau, das Stadtmuseum umfasst einmal das Schulhaus. Hier könnt ihr alte Berufe, eine Druckwerkstatt und vieles mehr entdecken. Dann gehört aber auch noch die Altstadtkirche St. Martin dazu. Da ist mehr so das Mittelalter-Thema, die Fürstenhochzeit, Trink- und Esskultur. Dann gibt es noch den Theaterhof, den Scheunenhof, das Lapidarium dort und ein kleiner Geheimtipp, nämlich unser Kräutergarten.
Der ist so ein bisschen hinten abgelegen, so ein bisschen abseits. Man muss dann über den Kastanienhof hinten runter. Ist das denn jederzeit zugänglich für alle Interessierten?
Sonntags kann man den besuchen. Da geht man einmal durch das Lapidarium durch und kann dann die Scheunentür öffnen Richtung Garten. Dort gibt es ein kleines Häuschen, wo man auch Brot backen kann. Viele Kräuter, die dort angepflanzt werden. Also ein ganz schöner Ort, um auch einfach mal zu entspannen.
Ein schöner kleiner Rückzugsort. Ja, Areal trifft es ja dann ganz gut, aus mehreren Gebäuden bestehend, mit Kräutergarten, wie wir gehört haben, mit verschiedenen Höfen drumherum. Hast du denn ein Lieblingsstück oder was würdest du uns besonders empfehlen zum Einstieg ins Stadtmuseum?
Ich habe so einen kleinen Geheimtipp, wo man vielleicht darauf achten könnte, wo man vorbeiläuft, aber vielleicht dann doch nicht direkt gesehen hat. Und zwar ist das Bogenrelief in der St. Martinskirche. Dort ist aus dem 12. Jahrhundert verschiedene Symboliken dargestellt, die total interessant und einmalig sind und eben etwas von der Zeit von Pforzheim vor dem Zweiten Weltkrieg und der Zerstörung zeigen. Da haben wir ganz wenig erhalten und das ist eins der wenigen Stücke, die eben noch diese Kultur oder Mittelalter damals zeigt. Und dort kann man ganz schöne Symbolik entdecken. Das ist eine Figur, die einen mächtigen Schnurrbart trägt und so im romanischen Stil dargestellt ist, mit verschiedenen Tieren und Ornamenten, die diese ganze Symbolik, die uns vielleicht heute nicht ganz so bekannt ist aus den Kirchen, aber damals im 12. Jahrhundert die Beziehung zu der Religion darstellt.
Die St. Martinskirche, das ist ja eine ehemalige Kirche, die ist ja nicht mehr geweiht, die ist nicht mehr als Kirche in Betrieb, aber ist doch ein beträchtlicher Teil des Stadtmuseums und auch der 23. Februar ist ja dort ein Thema, oder?
Ja, dort ist dann auch im oberen Geschoss die verschiedenen Themen bis zur Gegenwart, einmal die Zerstörung, aber dann auch der Wiederaufbau mit Modellen vom Technischen Rathaus, die Schmuckindustrie, die in den 50er Jahren wieder aufgebaut wurde.
Das heißt, in der Kirche ist so ein bisschen, wenn man so will, der klassische historische Schwerpunkt mit dem, was die Stadtgeschichte ausmacht. Du hast Berufe erwähnt. Wo kann ich mich denn darüber informieren, was es für alte Berufe in Pforzheim gab früher?
Unten im Schulhaus im ersten Geschoss gibt es eine Ausstellung von verschiedenen alten Berufen, von Schustermeister, Goldschmied, Dreher. Dort sind Werkstätten nachgebaut, wo auch noch aktiv gehandwerkt werden kann. Und ab und zu sind teilweise noch Fachleute da, die eben das zeigen können, wie man damals in diesen Werkstätten gearbeitet hat, Schuhe hergestellt oder auch Schmuck.
Und das ist direkt im Erdgeschoss des Museums, aber es gibt ja mehrere Etagen. Was finden wir denn auf den anderen Etagen noch?
Auf der zweiten Etage befindet sich die Druckwerkstatt. Dort kann man eine Druckerpresse oder zumindest einen Nachbau finden, der diese Technologie der Druckerzeugnisse zeigt, was bei uns ja eine ganz wichtige Medienrevolution ausgelöst hat und auch Informationen weit verfügbar gemacht hat. Da kann man das tatsächlich auch ausprobieren, selbst mal in der Druckerpresse was zu drucken.
Ja, und dann geht's tatsächlich ja fast ein bisschen versteckt noch ein Stockwerk höher. Was gibt es da zu entdecken?
Wenn man dann die Stiege noch ein Stockwerk nach oben steigt, kommt man unters Dach. Dort ist Verschiedenes eingerichtet, einmal im Stil der 50er, 60er und eine ganz schöne Sammlung von Radios.
Ja, und da sitzen wir gerade. Wir sitzen hier gerade in einer Sitzecke, die aussieht, als würde sie direkt aus einem Filmset in einem Film der 50er Jahre entsprungen sein, an einem Nierentischchen auf Sesselchen mit Tabletts und, wie sagt man, Arrangements, Anna, ich weiß es nicht, was ist der Name für diese Kabinette, so Kabinette könnte man sagen, um uns herum eine farbenfrohe Tapete auch aus den 50er Jahren, Tulpen, Lampen und nebenan im Zimmer eine Radiosammlung.
Ja, wie gesagt, auf die Radiosammlung kommen wir noch hier im Schulhaus. Aber du hast auch vorhin erwähnt das Lapidarium. Was ist das denn genau?
Ein Lapidarium bedeutet eigentlich eine Steinsammlung im Prinzip. Dort sind verschiedene Meilensteine, Inschriften aufbewahrt, die im Stadtgebiet gefunden wurden. Bei uns ist es so, dass sie sich in der Scheune unten befinden, bevor man eben in den Kräutergarten geht. Das sind verschiedene Steine, die eben aus der ganzen Region und aus Pforzheim die Geschichte erzählen.
Ja, jetzt im August kann man das Museum natürlich zu den üblichen Öffnungszeiten erkunden, aber im September gibt es ja immer eine ganz besondere Möglichkeit, hier das Museumsareal sich mal niederschwellig und unverbindlich anzuschauen. Was ist da geboten?
Im September beim Protzinger Kulturfest gibt es über 3 Tage hinweg Programm auf dem Stadtmuseumsareal. Das Stadtmuseum hat natürlich auch ein paar Programmpunkte geplant, also kommt gerne vorbei. Am 25. am Freitag gibt es als Auftakt eine kleine nächtliche Führung mit Taschenlampen durchs Museum. Und auch am 26. und 27. gibt es Programm von den Vereinen, eine Bühne mit Musik vorne auf dem Vorplatz. Im Museum selber ist das Thema Mobilität und Reisen früher das Thema. Da kann man entdecken einmal das Bertha-Benz-Mobil, die Straßenbahn, aber auch dann die Flößerei, die alles mit dem Thema Bewegung und Mobilität zu tun haben.
Das ist schön, dass du das gerade eben noch mal erwähnt hast am Rande. Das Bertha-Benz-Mobil steht ja auch hier in Protzing.
Genau, das ist tatsächlich ein Nachbau, der auch funktionsfähig ist, mit dem man theoretisch fahren kann.
Was heißt denn theoretisch fahren kann? Ich habe es schon mal fahren sehen, glaube ich.
Also es ist so, dass man eine Genehmigung dafür braucht, spezielles Benzin oder Kraftstoff, damit das Mobil fährt. Und es muss dann auch vom Classic Center gewartet werden.
Ja, wir freuen uns, wenn das mal wieder der Fall sein wird. Bis dahin sind wir gespannt, was wir hier noch entdecken können. Wir werden jetzt gleich mal nach nebenan gehen. Da sieht man schon die ganzen Radios, die ganzen Radioempfänger blitzen und blinken in all ihrer Pracht. Und ich glaube, es dauert nicht mehr lang, dann kommt ein Experte um die Ecke, der uns dazu noch mehr erzählen werden wird. Vielen Dank hierfür, Miriam.
Dankeschön.
Ja, und da ist er schon, Rainer Morath, der hier gerade um die Ecke kommt im Stadtmuseum und uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen wird, über die umfassende Radioempfängersammlung zu erzählen. Und der Rainer Morath, der kennt sich damit aus. Jetzt ist er hier im Stadtmuseum, da hat er nämlich vor ein paar Jahren gesehen, hier gibt es ein paar schöne Radios. Was ist dann passiert, Herr Morath?
Ja, diese Sammlung wurde Jahre zuvor von einem damaligen in Pforzheim noch wohnhaften Experte mindestens einmal jährlich vorgeführt. Das hat dann nicht mehr stattgefunden zu der Zeit, weil ich glaube, er war verzogen. Und bevor dann eben gar nichts mehr in Betrieb gesetzt wurde, habe ich mal bei der Stadt Pforzheim interveniert und wurde dann ja dazuhin komplimentiert zu sagen, ich sollte das selbst übernehmen, wenn ich doch Sammler bin und mich damit immerhin hobbymäßig befasst habe. Seither mache ich zumindest einmal im Jahr am Internationalen Museumstag, beginnend im Jahr 2018, da eine Vorführung, dass die Geräte nicht nur tot stehen, sondern auch mal in Betrieb sind, was für den Besucher natürlich wesentlich interessanter ist, als wenn er sie nur ja, im Regal stehen sieht.
Und im Regal stehen eine ganze Menge. Wie viele insgesamt?
Ja, es wäre vielleicht 30 sein. Wir haben noch etliche weitere, die aber nur an diesem Vorführungstag aufgebaut werden. Die können aufgrund des nicht allzu großen Raums, den man dafür zur Verfügung habe, nicht ständig alle präsentiert sein, sondern die vorgeführt werden, wäre nur bei Bedarf aufgebaut und lande nachher leider wieder im Depot, weil Platzmangel.
Ja, und aus welchen Zeiträumen stammen die Geräte, die man hier sehen kann?
Also der Beginn des Rundfunks war ja schon 1923. Am 29. Oktober 1923 war die erste offizielle Radiosendung in Deutschland, ausgestrahlt im Voxhaus in Berlin. Und damals gab es schon die Firma Schaub und auch die Firma Lorenz. Allerdings hat es noch nichts mit Pforzheim zu tun gehabt. Die waren beide Firmen ansässig in Berlin und haben elektrotechnische Geräte, die es dort schon gab, also ich weiß nicht, Bügeleisen oder derartiges hergestellt. Und das hatte zunächst mal noch nichts mit Pforzheim zu tun. Aber da die Firma schon vorhanden war, waren die also von Anfang an bei den Pionieren der Radiotechnik mit dabei, um Geräte zu entwickeln und auch auf den Markt zu bringen. Das waren am Anfang ganz einfache Geräte, für die sich etwas näher auskennen, Detektorempfänger. Das sind sehr kleine Geräte, die in aller Regel nur der Ortssender empfangen konnten. Natürlich auch entsprechend billig zum Erwerb. Und die kamen spektakulärerweise für heute vollkommen ohne äußere Stromversorgung aus. Die notwendige elektrische Leistung, die diese Anfangsgeräte benötigt haben, wurde rein dadurch erzielt, dass eine Langdrahtantenne die Sendeleistung empfing und auf der anderen Seite war eine Erdung und dann eben diese Detektortechnik dazwischen. Und so konnte man, wie gesagt, den einen Ortssender damals noch in der Regel auf Mittelwelle empfangen.
Ganz ohne externen Strom?
Ganz ohne externen Strom, also rein durch die Sendeleistung auf der einen Pol und die Erdung auf der anderen Pol. Wir haben dieses kleine Gerät auch hier, allerdings leider nicht funktionsfähig. Es wird auch nicht mehr viel auf Mittelwelle gesendet. Aber das ist für heute interessant, dass das also auch mal ohne Batterie oder gar Netzstrom möglich war.
Spektakulär.
Und das heißt, die ersten Geräte, die hier stehen, sind dann von Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre?
Die sind Ende der 20er Jahre, vor allem natürlich dann auch während dem Nationalsozialismus gab es ja diese Volksempfänger. Die sind da auch vertreten, die waren dort in Einheitsbauweise von allen Radioherstellern nach Vorgabe gleich gefertigt, sodass die Bauteile austauschbar waren. Man wollte aber haben, dass zu relativ billigem Erwerbspreis das flächendeckend verfügbar ist. Ja, und so abgestimmt, dass man möglichst nur Inlinesender empfangen kann. Und danach, nach der Kriegszeit, kamen dann diese hübsche Holzgehäuse, Röhrenempfänger auf. Das war dann durchaus auch ein Repräsentationsobjekt im Wohnzimmer. Das hatte im guten Wohnzimmer einen zentralen Platz, war dieses Holzgehäuse mit weißen Klaviertaschen. Und ja, man hat da, man darf auf Schwäbisch sagen, ein bisschen angeben damit, was man da für ein wunderschönes Radio im Wohnzimmer stehen hat. Und zu all diesen Zeiten war also die Firma Schaub-Lorenz schon mit vertreten. Nach Pforzheim kamen sie dann, also auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, auf Betreiben des damaligen Bürgermeisters meines Wissens. Da war zunächst eine kleine, ja, sagen wir mal, Vorfeldabteilung in Diehl-Weißenstein oder in Weißenstein in einer nicht mehr im Betrieb befindlichen Metallwarenfabrik. Da hat man nur Teile gefertigt. Und da sich das offensichtlich bewährt hat mit den Pforzheimern, wahrscheinlich hat man auch deswegen die Fertigung zumindest zunächst teilweise von Berlin nach Pforzheim verlagert, weil man sich versprochen hat, dass die Pforzheimer, die ja zum großen Teil in der Schmuckindustrie tätig waren, schon eine gewisse handwerkliche Vorbildung haben und für diese Fertigung zum Anlernen wohl geeignet sind. Das war offensichtlich der Fall. Das hat sich dann sehr, sehr rasch vergrößert, war in dem, vor allem in der Nachkriegszeit, dann einer der größten oder sogar der größte Arbeitgeber in Pforzheim, je nachdem, welche Quelle das man konsultiert. Also mit über 2000 Beschäftigten in der Glanzzeit. Und hat dort gefertigt, also besagte Radiogeräte, zunächst in Röhretechnik, später auch in Transistortechnik, Fernsehgeräte und auch Fernschreiber unter der Rubrik SEL. Das war aber eigentlich ein Firmenkonglomerat, also Schaub-Lorenz Unterhaltungstechnik und SEL, diese Fernmeldetechnik, diese Fernschreiber. Also ein Vorläufer vom Fax gewissermaßen.
Jetzt sind das ja alles spektakulär anmutende Geräte mit viel Holzfurnier, mit Tasten, mit wahrscheinlich auch Elfenbeintasten oder zumindest Bakelit-Tasten, nehme ich an. Und das Spektakuläre ist ja, oder das Tolle daran ist ja, dass die alle noch funktionieren. Das heißt, an der Übertragungstechnik hat sich ja scheinbar nicht so viel geändert und die Technik innerhalb der Radioempfänger ist ja scheinbar auch so robust und so simpel gestaltet, dass das immer noch funktioniert. Man kann sich das immer noch in die Küche stellen und Musik hören.
Ja, da kann ich jetzt nur teilweise zustimmen. Und zwar zunächst mal, die Tasten sind natürlich nicht aus Elfenbein. Das hätte das Preisrahmen schon nicht hergeben. Damals war Elfenbein zwar noch nicht verboten wie heutzutage, aber es war nicht drin. Das ist also weißer Kunststoff. Man wollte die aber gedanklich in Anklang an Klaviertasten bringen. Deswegen war das also in aller Regel, genannt unter Gelsenkirchener Barock, hat man das eine Weile geheißen, dieses Design. Das Wort Design gab es natürlich noch nicht. Und diese Holzfurniergehäuse, die wurde zum Teil gar nicht von den Radiofirmen direkt hergestellt, sondern heute würde man sagen Outsourcing. Das hat man in Auftrag gegeben in irgendwelche größere Möbelschreinereien. Denn die Gehäuse, das sieht nicht nur aus wie Holz und ist Kunststoff, sondern das ist in der Tat gebogenes Sperrholz, das dann furniert wurde. Man hat ja dort auch die Wohnzimmerbuffets so gefertigt. Gerade bei den Fernsehschränken, was wir hier auch anstehen haben, da war im Katalog sogar oftmals genau das gleiche Gerät in 2, 3 oder noch mehr verschiedenen Holztönen angeboten, dass der Kunde das so kaufen konnte, wie es zu seinem Wohnzimmerschrank passt. Das war also dort nicht alles matt-schwarz, wie es heute gar nicht, sondern das war wirklich zur Wohnung passend integriert gedacht. Hat auch entsprechend gekostet. Damals war Unterhaltungselektrik relativ teuer. Also so ein Fernseher in die Anfangszeit, der hat durchaus einen Monatslohn oder mehr gekostet. Das war also eine teure Sache. Deswegen hat sich das dann auch nicht so blitzartig durchgesetzt wie die Radios. Bei den Radios ging das recht schnell, denn man muss sich ja veranschaulichen, vor 1923 gab es nichts Vergleichbares. Wenn Sie da davor gehen, vor diese erste Radiosendung 1923, da gab es ja nur Tageszeitung, wer die hatte. Der Dorftratsch, sage jetzt mal, und natürlich vielleicht nicht der Aushang am Rathaus. Punkt. Bücher natürlich nur, Bücherei. Aber sonst nichts. Sie hätten nichts wirklich ganz Tagesaktuelles gehabt, außer besagter Tageszeitung vielleicht. Und dann mit Aufkommen des Rundfunks, da war das natürlich die Sensation. Man hat dann nicht nur die neueste Nachrichten hören können, sondern auch Musik ohne die Schellackplatte, die es dort schon gab. So eine Schellackplatte konnte ja nur ungefähr 4 Minuten Musik darbieten pro Stück, war auch teuer. Also diese ständige Präsenz von Nachrichten, Unterhaltungsmusik oder auch mal ein wissenschaftlicher Beitrag, das war durchaus vergleichbar mit der Einführung vom Internet. Und dementsprechend hat sich das nach 1923 auch explosionsartig verbreitet. Es sind also sehr, sehr schnell viele tausend Rundfunkhörer entstanden und auch mehrere Sendeanstalten. Und so begann da dieser, sage jetzt mal, Siegeszug der Unterhaltungselektronik schon vor dem Fernseher.
Können Sie uns ein bisschen in den Alltag der Menschen damals mitnehmen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Saß da die Familie um das Gerät herum und man hat erstmal diskutiert, welcher Sender jetzt gehört wird und dann mussten ja alle das Gleiche hören, ging ja nicht anders.
Ja, also der Alltag, sagen wir mal ganz am Anfang, ich hatte ja vorher schon diesen Detektorempfänger erwähnt, da war das tatsächlich so, dass also in diesen einfachen Geräten kein Lautsprecher möglich war. Das ging nur auf den Kopfhörer und der sogar relativ leise. Mehr war da nicht drin. Wenn man das halt so lauter haben wollte, später dann mit Lautsprecher, dass man es im ganzen Raum hören konnte, da war dann schon Stromversorgung nötig. Aber dieser Kopfhörerbetrieb in leiser Lautstärke, der war also, wie vorher erklärt, ohne externe Stromversorgung möglich. Und da war es dann tatsächlich so, dass nur höchstens vielleicht zu zweit, wenn die Sendeleistung gut war, hat es auch zwar da vielleicht sogar drei Kopfhörer verschafft, aber kein Lautsprecher. Das heißt, ich saß ja dann wirklich ums Gerät rum, mit dem Kabel gebundenen Kopfhörer und hätte in einer Ortssender gehört. Vielleicht hätten sie auch nur einen zweiten oder dritten empfangen können, aber noch viel mehr vermutlich nicht. Und später dann, also mit den richtigen Radios, mit dem Röhregerät und dem Verstärker, ja gut, da war das selbstverständlich im ganzen Raum, beziehungsweise vielleicht sogar im ganzen Haus hörbar. Aber ja, ein Sender für alle. Ich konnte nicht mehrere Sender gleichzeitig mit einem Gerät in Betrieb setzen. Es war auch nicht die Auswahl wie heute. Da hat man vielleicht außer seinem Ortssender noch zwei, drei andere gehabt und dann war das auch mal fertig. Sie haben da nicht weltweit alles hören können, mit Ausnahme dann von vielleicht ab den 1960er Jahre, die sich intensiver mit befasst haben mit Kurzwelle. Da war dann auch diese Überseesender mit einer großen Außenantenne empfangbar. Aber das war für den normalen Heimhörer, der nur am Feierabend mal Radio hört, eigentlich nicht das Gerät seiner Wahl.
Ja, Herr Murat, und da wir ja wissen, dass Sie selber Sammler von Radios sind, wenn Sie jetzt in einem unbeachteten Moment hier heimlich aus dem Stadtmuseum ein Radio raustragen könnten, welches wäre das?
Ja, es wäre streng genommen sogar zwei. Es sind zwei spezielle Exoten hergestellt worden von der Firma Schaublorenz, die es in dieser Art und Konstruktion nirgendwo anders gab. Das eine ist ein Drahttongerät, Baujahr Anfang der 50er Jahre, so 51 bis 53. Das nimmt auf einen hauchdünnen Draht 0,09 mm. Das ist also wirklich haardünn. Dann nimmt es Ton auf, so wie später bei den Spulentonbandgeräten oder noch bekannter bei den Kassettenrekorder. Das war an den Anfängen einmal als wenige jahresgebräuchliche Medium mit diesem Stahldrahtaufnahme. Das ist also sehr selten und das haben wir tatsächlich auch noch ein funktionsfähiges, das dann vorgeführt werden kann. Da sind wir recht stolz drauf, dass wir das noch in Gang halten können. Und das andere, das war auch von Schaublorenz natürlich, das war ein Breitbandgerät, das hat 123 Tonspuren und kann 45 Stunden Musik aufnehmen ohne Bandwechsel. Das ist so gedacht gewesen eigentlich als Heimmusikbox. Da gehen immer 22 Minuten auf eine Spur, also eine Langspielplatte. Und die konnte man dann während dem Betrieb gerade so durchwählen. Also wie von Musikbox, aber zum Selbstaufnehmen vom Radio oder von extern. Diese zwei recht seltenen Geräte, die haben wir da funktionsfähig und die habe ich auch zu Hause als Sammler. Und das ist also da mal jetzt ja das Highlight von unserer Sammlung hier.
Ja, und vielleicht noch zum Abschluss für unsere jungen Hörerinnen und Hörer. Der Name Schaublorenz ist heute ja leider nicht mehr in Pforzheim zu finden. Wie ging es denn mit der Firma zu Ende?
Ja, das war in der Mitte, Ende 70er Jahre, da ist es ähnliches geschehen wie mit der Schmuckindustrie. Da waren halt Anbieter aus Fernost. Hatte zunächst nicht die gleiche Qualität. Man war dann der Meinung, ja, lass die machen. Die haben ja nicht unsere Modellvielfalt und unsere Qualität. Nach einigen Jahren hatte die dann aber aufgeholt. Waren dann irgendwann sogar fast noch innovativer als wir selbst. War auf jeden Fall billiger. Und es wurde dann halt mehr und mehr aus aller Welt gekauft. Die Verkaufszahlen sind gesunken, der Gewinn war letztlich nicht mehr gegeben und dann ist was Ähnliches passiert, wie gesagt, mit der Schmuckindustrie. Wir waren ein Massenproduzent. Das war also, wie Sie vergleichen wollen, wie wenn man jetzt Volkswagen und Rolls-Royce hätte. Ja? Das war eben im Massenprodukt, wo auf den Preis geachtet wird, da war das dann eben irgendwann nicht mehr in dem Maß konkurrenzfähig und ist dann leider es hieß dann nur Weile ITT Nokia, dann nur noch ITT und in die Ende 70er Jahre war es dann leider zu Ende.
Ja, hier im Stadtmuseum jedenfalls existiert Schaub Lorenz noch mit vielen, vielen Ausstellungsstücken. Wir freuen uns, dass Sie uns heute da einen Einblick haben geben können. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommt vorbei, lasst es euch zeigen, es lohnt sich.
Hier kommen unsere Veranstaltungstipps für euch für den Monat August. Los geht es am Sonntag, den 2. August von 14 bis 17 Uhr mit dem Familiensonntag. Hier gibt es kreative Mitmachangebote für Kinder und Familien, dieses Mal im Bäuerlichen Museum und im DDR-Museum. Jeden Sonntag um 14 Uhr gibt es eine kostenfreie Führung durch die Ausstellung im DDR-Museum. Am Sonntag den 2. August, den 9. August, den 16. August, den 23. August und am 30. August. Kreativ wird es mit dem Workshop Kettenarmband für Kinder im Technischen Museum. Das Ganze findet statt jeden Mittwoch im August. Am 5. August, am 12. August, am 19. August und am 26. August. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Wir bleiben kreativ und zwar mit dem Workshop Imagieren, ebenfalls im Technischen Museum. Beginn ist jeweils um 14 Uhr, jeden Donnerstag im August. Am 6. August, am 13. August, am 20. August und am 27. August. Musikalisch wird es am Sonntag, den 6. August um 19 Uhr im Schmuckmuseum. Hier gibt es ein Konzert, Silber und Karfunkel, die Sterne vom Himmel gespielt, im Rahmen des Pforzheimer Musiksommers. Am Samstag, den 8. August um 20 Uhr präsentiert das Figurentheater Raphael Mürle und das Michael-Rettich-Trio im Museumsareal im Pforzheim-Brötzingen die Veranstaltung Freilichttheater und Livemusik. Am Sonntag, den 23. August, gibt es um 15 Uhr Führungen durch die Ausstellungen im Schmuckmuseum. Silver Lining, die 21. Silbertriennale International, Kühle Brillanz und Afghanistan, Oman oder Schwarzwald. Ein weiterer Ferientipp ist es, unsere wunderbaren Museen zu besuchen. Das Stadtmuseum hat geöffnet Mittwoch und Donnerstag 14 bis 17 Uhr und Sonntag und feiertags von 10 bis 17 Uhr. Das Archäologische Museum öffnet für euch die Türen sonntags von 10 bis 17 Uhr. Das Museum Johannes Reuchlin hat geöffnet Montag und Mittwoch 14 bis 17 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr. Das DDR-Museum ist für euch am Start immer sonntags von 13 bis 17 Uhr. Das Bäuerliche Museum öffnet seine Türen für euch immer sonntags von 14 bis 17 Uhr.
Ja, na, da haben wir jetzt auch eine ganze Menge Neues erfahren, zumindest im Detail. Die Firma Schaub Lorenz, die in Pforzheim jahrzehntelang hochwertige und viel nachgefragte Radios produziert hat.
Wie gefallen dir persönlich denn diese riesigen Kisten? Würdest du dir sowas auch gerne ins Wohnzimmer stellen?
Na, für mein kleines Wohnzimmer wären diese großen Radios vielleicht doch eine Nummer zu groß, aber sie sehen spektakulär aus und ich erinnere diesen Stil, diese Radios auch noch aus meiner Kindheit von meinen Großeltern.
Ich war ja positiv überrascht, wie gut die klingen, wie gut man die erhalten kann, wenn man sie gut pflegt, wie der Herr Murat. Ja, wir empfehlen euch dringend, euch das mal mit eigenen Augen und Ohren anzuschauen.
Bis dahin, tschüss, sagen
Anna
und Sebastian. Hallo Pforzheim, wird dir präsentiert vom Kulturamt Pforzheim.